Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ihr seid hier richtig, liebe Hörerinnen und Hörer bei Systemkompetenz. Es gibt heute mal wieder eine neue Episode. Wir sitzen hier gerade sehr schön zusammen in Stuttgart, trinken alle Tee, glaube ich, ist das richtig? Ja, ne? Ich glaube sogar alle Kräutertee.
Du auch?
Hast du was anderes?
Ich habe Kräutertee.
Ja, wir sind Team Kräutertee.
Hey, und damit habe ich dich rübergezogen.
Ja, damit haben wir praktisch hier eine gute Runde aufgemacht. Winfried Küppers ist da, lieber Winfried, schön, dass du da bist.
Hallo, lieber Dirk.
Und wir haben Volker Ehle da. Volker, schön, dass du da bist.
Hallo Dirk, danke.
Du bist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche, kurz AMK. Klingt im Englischen cooler, habe ich gehört. AMK.
Association of Modern Kitchen.
Ja, so können wir es auch sagen. Wir wollen heute eine sehr spannende Folge machen, weil es geht ja bei uns um Systemkompetenz und das war ja, um ehrlich zu sein, als Winfried und ich mal mit diesem Podcast angefangen haben, haben wir uns ja den Namen überlegt, weil ich, sagen wir mal, nicht so erfahren war wie die ganzen Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben und mit Winfried gesprochen habe und ich mich gefragt habe, wie schafft er das, dass der diese Einzelkomponenten des Business, des Lebens an sich in einen Rahmen packt, das als System bezeichnet, alle Einzelbausteine in diesem System erkennt, sie miteinander verbindet und sie so zusammenbringt, dass alles Sinn macht. Das war so ein bisschen meine Erkenntnis am Anfang dieses Podcasts. Mittlerweile ist es schon langweilig geworden, weil es immer selber ist.
Ich klingst ja wie meine Familie.
Nein, ich mache Quatsch. Es ist immer wieder erstaunlich, wie du das schaffst. Und deswegen sind wir froh, dass du heute hier bist, weil ich glaube, dass deine Tätigkeit, dein Werdegang eine ähnliche Kompetenz braucht. Also eine ähnliche Kompetenz. Du bist mit unfassbar vielen Menschen in Verbindung in der Arbeitsgemeinschaft, mit unfassbar vielen Kunden. Du bist im Ausland unterwegs, musst Kulturen verstehen, musst das, was du auch als Berater gelernt hast, mit einbringen als Skills, um auch wieder das zu erreichen, was du für die Arbeitsgemeinschaft brauchst. Und deswegen fühlst du dich da so ein bisschen abgeholt, wenn ich das erzähle, oder sagst du, ach, der Dirk, der erzählt gerade was über mich, das stimmt doch alles gar nicht.
Ja, du beschreibst ja gerade Uhrwerke. Ja. Also das sind Systemkompetenz. Wir hatten das heute Morgen mal, es gibt so einige Leute, die gucken immer nur auf die Uhrzeit und andere Leute lieben es zu verstehen, warum wird die so angezeigt.
Ah, okay.
Und genau diese Zahnrädchen, ich sag mal so, zu einem Ergebnis hinterzuführen. Mhm. Bei mir ist es dann halt die Küche im Moment. Mhm. Es hat was sehr, sehr Spannendes. Und ja, in der Tat, da hilft es doch mal lange Zeit, das waren nämlich 8,5 Jahre, mal Großkonzerne strategisch komplett neu aufzustellen oder mal punktuell zu begleiten. Mhm. Weil es natürlich immer eine Mischung aus Politik, aus Wirtschaft, aus Rechtssystemen ist. Und wie du auch gerade gesagt hast, ganz viel um Menschlichkeit. Weil man muss halt Leute mitnehmen und begeistern.
Ja, ich sage ja immer, Winfried, als Journalist muss ich mich in allem auskennen, aber nur ein bisschen oberflächlich, dass ich ein paar gute Fragen stellen kann. Bei euch ist das anders. Ihr müsst euch in allem gut auskennen und müsst im Detail wissen.
Ja, das wird erwartet. Und wir müssen zumindest die Top-Spezialisten da haben. Aber das, wo du redest, solltest du schon sehr genau wissen. Auf der anderen Seite sitzen Vorstände, CFOs über Finanzen, CEOs, Produktionsmanager und sonstige Sachen. Die kennen sich wirklich sehr genau aus und die möchten von dir nochmal etwas obendrauf. Mhm. Und Volker ist ja Spezialist vor allem für das Thema Strategie und auch Visionierung für die nächsten 10 Jahre mal was zu überlegen und drüber hinaus und dann runterbrechen auf die jetzt kurzfristig zu machenden Schritte. Und das ist schon sehr speziell, was Volker kann.
Ich bin ja metaphorisch unterwegs, deswegen würde ich sagen, die kennen wahrscheinlich das Uhrwerk, aber die wollen von euch nochmal einen Teil haben, was wahrscheinlich die Effizienz des Uhrwerks steigert, was man einbauen könnte.
Du bist unwahrscheinlich metaphorisch.
Ja, aber Volker ist sich noch nicht so ganz sicher. Volker hat noch eine andere Idee.
Nein. Ich bin ja politisch, natürlich kennen die alle das Uhrwerk. Nein, das ist genauso wie mit dem Thema Strategie. Jeder CEO hat mit Recht, mit Sicherheit, den Anspruch, die Strategie zu kennen, eine Strategie festzulegen. Und trotzdem ist es ja interessant, dass sie dann sich trotzdem mal auch Sparringspartner suchen oder halt in der Vergangenheit mal eine Beratung suchen, die einfach zum einen mehr Zeit hat, vielleicht auch nochmal eine stärkere Methodenkompetenz. Mhm. Weil was natürlich ein Berater nie hat, ist ein größeres Fachwissen als derjenige, der in der Branche arbeitet. Mhm. Sondern wir haben halt Methodiken oder Methodiken entwickelt, wie man halt sozusagen diese letzten 20% rausholen kann. Spontan, wenn jemand sagt, was wäre gut fürs Unternehmen, mit Sicherheit kommt er auf 80%, wenn er gut ist, 90%. Aber wenn er das nicht strukturiert macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er 10 oder 20% links liegen lässt. Und das macht hinter den Unterschied im Wettbewerb gegenüber den anderen Unternehmen.
Ja, also sich die Zeit zu haben, es sich in Ruhe zu anzuschauen und vielleicht auch den Blick von außen nochmal drauf zu haben, ne, nicht den Tunnelblick, das bringt dann die Prozente. Kannst du mir oder uns mal ein bisschen beschreiben, was im Moment so deine Herausforderungen sind beim AMK?
Ja gut, der AMK generell hat immer diese zwei Themen. Erstmal technische Standards weiterzuentwickeln, wo es immer neue Themen gibt. Es gibt neue Produkte, es gibt neue Werkstoffe, daraus kommen immer neue Herausforderungen. Und diese in der Industrie zu koordinieren. Hm. Weil wir halt nicht diese Industrie sind, die am Schluss, wenn man das Beispiel Auto nimmt, den Schlüssel überreicht und hat ein Auto fertig, sondern es ist eher so, der Kunde geht ja zu einem Studio, bestellt dann eine Küche und kriegt nach Hause alles einzeln geliefert. Motor, Chassis, Sitze, was auch immer. Und dann kommt der Mechaniker und schraubt in der Garage daraus das Produkt Auto. Und deswegen ist dieser Koordinationsaufwand für eine Branche vielleicht etwas höher als in anderen Branchen, die entweder nur ein Produkt haben, weil sie ein Industriezweig sind, oder die halt vorher solche größeren Tier-One-Bündler haben, um daraus das fertige Produkt zu machen. Mhm. So, und das ist natürlich erstmal so ein Standardthema. Das ist die Gründungsgeschichte des Verbandes und das begleitet uns natürlich bis heute. Das ist der Block 1. Block 2, große Herausforderung aktuell, ist einfach, das Konsumklima ist nicht das Beste. So, das merken wir. Wir sind ein großer Profiteur, sozusagen von, dass das zu Hause während der Pandemie aufgewertet wurde. Jetzt ist aber steht die Unsicherheit im Vordergrund. Und da geht es eher darum, zu überlegen, welche Märkte sind noch interessant? Wie kriege ich die Motivation bei den Endkunden hin, sich wieder für dieses Thema zu interessieren? Und natürlich, daraus dann in der Folge auch für die Unternehmen, was müssen die einzelnen Unternehmen machen, um das vielleicht zu unterstützen? Oder was können die machen? Mhm. Oder auch, wo können sie sich optimieren? Als individuelles Unternehmen. Und da ist ja jedes Unternehmen unterschiedlich.
Ja. Und dann wahrscheinlich auch Märkte erschließen bei Ländern, wo es ein bisschen anders aussieht als bei uns. Also könnte ich mir vorstellen.
Genau, wir haben ja, sind mittelständisch geprägte Unternehmen. Es sind 167 Unternehmen, genauso bunt ist das. Es sind verschiedenste Industriesektoren. Mhm. Deswegen ist es immer auch herausfordernd für jeden Sektor. Es gibt nicht eine Antwort, es gibt schon nicht zwei Strategien, die bei zwei Unternehmen. Eine Strategie, die bei zwei Unternehmen funktioniert. Mhm. Bei uns ist es sogar noch so, dass man erstmal die Logiken der einzelnen Industriesegmente verstehen muss. So, und das mal im Hinterkopf, sind natürlich auch einige Industriesektoren, wir nehmen mal die Hausgeräteindustrie, deutlich weiter, viel internationaler aufgestellt, produktionsbedingt, aber auch schon märktebedingt. Mhm. Gegenüber einer Möbelindustrie, die sehr lokal normalerweise geprägt ist. Mhm. Wir verschiffen heute annähernd 100% der Küchen auch über See fertig montiert, wenn man so möchte. Also wir verschiffen sehr viel Luft. Was aber sich so erklärt, dass man primär in Europa unterwegs ist. Mhm. Und jetzt hat sich, oder in der Vergangenheit natürlich schon geguckt hat, was sind die großen neuen Märkte. Und das war in der Vergangenheit immer China. Das ist aber in China nicht einfacher geworden. Auch dort das Thema Lockdown, aber vor allen Dingen muss man ehrlich sein, auch die Weiterentwicklung der Unternehmen dort, was Produkte angeht, was Services angeht. Mhm. Wir sind dort aktiv, wir haben nur zwei Büros als AMK, unterstützen dort unsere Unternehmen. Aber als neues, wenn man so möchte, Big Thing ist halt dann die USA.
Ja.
Und da glaubt man immer, wie kann das nur USA sein? Aber da muss man halt genau reingucken.
Ja, verstehen. Ja, das glaube ich schon. Ist das auch etwas, Winfried, was euch bei VZUG so ein bisschen umtreibt? Hast du da gerade viele Baustellen, kann man nicht sagen, Herausforderungen, Chancen gesehen, die auch bei euch gerade spielen?
Also das eine Thema, dass wir hier momentan eine Situation haben, wo wir von Rezession jetzt zwei Jahre lang gesprochen haben, ist eine große Chance. Tatsächlich, weil die Menschen sich genau überlegen, was sie kaufen. Mhm. Und wenn die Leute fragst, was hast du für eine Küche, sagen sie nicht, welche Möbelhersteller sie haben, das wissen die meistens nicht, sondern was auf den Geräten draufsteht. Mhm. Das ist das, was noch sichtbar ist. Und das ist natürlich schön, dass das Unterscheidungsmerkmal einer guten Küche nicht mehr das Holz ist, weil das in der Regel nicht so unterschiedlich immer ist, sondern die Geräte und was sie können. Das finden die Menschen spannend. Das heißt, wir holen uns da gerade sehr gute Marktanteile für uns rein. Wir können mit unseren Produkten überzeugen. Das freut mich natürlich sehr, gerade in Deutschland. Und das ist gut. Und wir haben natürlich eine riesige Sparrate. Das heißt, irgendwann ersetzen sich die Leute das alte Gerät durch ein neues oder auch die alte Küche durch ein neues, aber oftmals auch nur Geräte und wollen dann halt was Besonderes haben.
Ja.
Das spielt uns tatsächlich in die Karten. Das Thema Internationalisierung ist generell bei VZUG ein großes Thema. Wir sind da sehr erfolgreich unterwegs und machen das schon seit etlichen Jahren, aber das ist nicht mein Thema. Ich bin ein paar Teil davon, weil Schweizer Firma, ich bin Teil des internationalen Geschäfts.
Mhm. Mhm. Muss man also wie sehr muss man oder wie schnell versteht ihr die Kultur des Landes, wie man Gespräche führt, wie man, in Amerika ist das wahrscheinlich 100% anders als in den Asien Gespräch führst, wenn du sowas anberaumt. Wie schnell versteht ihr, wie man mit den Menschen, die dort Entscheidungsgewalt haben, die euch voranbringen mit dem, was ihr vorhabt, wie ihr mit denen sprechen müsst? Ist das sofort oder ist das ein Erfahrungsding? Oder?
Nein, es ist auf jeden Fall, also erstmal, ich glaube, man braucht eine gewisse Grundempathie und man muss neugierig sein und man muss wissen oder man muss zulassen, das Wissen, dass sie anders sind und dass wir aus deren Sicht genauso anders sind. Also es ist ja nicht so, dass die Welt anders funktioniert. Also es ist nicht so, als dass wir die Weisheit hätten und die anderen eben nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach, jede Kultur hat Besonderheiten. Amerika habe ich ein halbes Jahr gelebt, damals in der Assistentengruppe von Klaus Kleinfeld gearbeitet, als er Siemens-Chef wurde. Und nach einem halben Jahr Amerika hat man so zumindest mal so ein gutes Gefühl und weiß, Amerika ist nicht Hollywood. So, wir glauben immer alle, jeder kennt Amerika. Es ist ein komplett unterschiedlicher Markt, eine komplett andere Wirtschaftskultur, komplett andere Verhandlungen, komplett andere Bedürfnisse. Ich rede mal gerne von Bedürfnissen. Muss man dort verstehen. China, ist so ein Extremum, hatte ich als Berater natürlich schon mit zu tun, aber ist jetzt ein Unterschied, weil jetzt wird so mehr erwartet. Als Berater hat man immer die Chance, man kann etwas entwickeln und kann sagen, Sie entscheiden. Ja. Links oder rechts? Ich helfe gerne bei der Umsetzung, aber Sie entscheiden. Im Verband oder auch wenn man einzelne Unternehmen dort konkret unterstützen möchte oder BitHub erwartet, dass man selber schon mitentscheidet, beziehungsweise eine Art von Vorauswahl trifft. So, dafür muss man aber auch wissen, wie hinter die Umsetzung funktioniert. Und das war immer unser Anliegen früher bei der Beratung. Nicht, Strategie ist immer für viele was Nebulöses. Bei uns war ein Maßnahmenkatalog, wo wir morgen mit anfangen können. So, und das ist halt gerade in China. Das ist tatsächlich dann auch ein Lernen und ja, auch ab und zu mal ein Scheitern und merken, okay, da wurde einem was versprochen, was man wirklich geglaubt hat, weil man diese Person geglaubt hat. Ja. Irgendwann lernt man, okay, diese Worte, die bei uns schon sehr, sehr verbindlich sind, sind vielleicht im Land überhaupt nicht verbindlich.
Ja, ja, okay.
Das ist das eine. Und das andere ist, überhaupt zu diesen Worten zu kommen. Ja, wie soll ich das sagen? Bei dem einen ist es halt wichtig, 5 kurze Telefonate zu haben und bei dem anderen ist ein Abendessen wichtiger als 20 Telefongespräche, weil da das dieses Menschliche, auch wenn das ganz anders abläuft als bei uns, und das ist in China tatsächlich so, dieser persönliche Kontakt steht über allem. Und solange es den nicht gegeben hat, kann egal welche Ebene verhandeln, wie sie möchte. So, und das ist halt natürlich was komplett Neues. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns ist das eher faktengetrieben. Dort gibt es da auch irgendwann. Das ist ein sehr rationales Land. Das ist eine sehr rationale Kultur. Aber um da hinzukommen, bedarf es wiederum eine andere Art, sagen wir mal so, der Menschlichkeit. Und das macht die Sache natürlich auch so hochspannend zwischen den Kulturen. Ich will nicht sagen zu jonglieren, aber zumindest mal auf allen 3 Kontinenten unterwegs zu sein. Abschließend vielleicht dazu, das ist ja in Europa nicht anders. Also wer in Frankreich Geschäfte machen möchte, wer in Italien unterwegs ist, wer in Spanien unterwegs ist oder in England und die gleichen Methodiken anwenden möchte, wie er in Deutschland erfolgreich ist, das ist die absolute Ausnahme, wenn das mal irgendwo funktioniert. Also ich kenne es fast nicht. Ja. Egal in welcher Branche.
Ja. Ich kann in deinen Kopf reingucken, Winfried, und ich weiß, dass sowas dir immer, also sowas hast du, glaube ich, immer gern und hast Spaß dran, weil das ist, glaube ich, auch was dir total Spaß macht, ne? Dich mit den unterschiedlichsten Menschen zu befassen. So ein bisschen zu schauen, wie sind die, was haben die für Bedürfnisse?
Ach, weißt du, das ist meine Brot und Butter. Also ich bin Nerd, wir haben das schon oft besprochen. Das heißt, ich denke anders. Was du am Anfang beschrieben hast, ist nicht das, was ich mir erarbeite, sondern so funktioniert mein Gehirn. Normalerweise denken Menschen in Bilder, ich denke immer in Schematas. Ist nicht immer lustig, aber ist halt so. Und ich habe als Jugendlicher Menschen nicht verstanden, weil ich bin 100% rational damals gewesen, 0 emotional. Und ich habe nicht verstanden, dass Menschen Dinge machen, die rational nicht vernünftig sind, weil sie emotional sind. So. Und ich habe mir das hart erarbeitet. Das heißt, andere Kulturen bin ich von klein auf gewohnt, weil auch die menschliche deutsche Kultur war für mich andersartig, als ich gestrickt bin. Und darum gehe ich mit dieser selben Neugier immer auf andere zu, egal in welchem Land, ja, und versuche sie empathisch zu erarbeiten, rationell zu erarbeiten, weil ich es einfach mag. Das ist aber auch immer eine Entscheidung. Ich kann auch sehr rationell sein, sonst interessiert mich der Mensch überhaupt nicht, weil das der Aufwand mir vielleicht in diesem Moment nicht wert ist und die Funktion es auch nicht braucht. Und in anderen Ländern finde ich das total spannend und ich erwische mich auch dabei, dass ich mich dann wirklich völlig adaptiere. Also in Asien esse ich auch wie die Asiaten. Und zwar nicht, um sie nachzuäffen, sondern ich einfach so mich reinfühle. Und das ist einfach toll. Wobei man aber sagen muss, für mich ist das ja eher die menschliche Sache. Volker ist ja ein Spezialist darin, wirklich in den anderen Ländern Business bei Null aufzubauen. Und das ist schon ganz großes Kino. Mhm. Also, wenn man einschätzen kann, der AMK ist ja ein Verein, gemeinnützig, glaube ich.
Genau.
Ist die Schweiz in der Branche. Mhm. Alle sind Mitglieder und er ist völlig neutral und er hilft jedem. Mhm. Ja? Nie gegen die anderen, sondern immer alle miteinander und er hilft jedem. Und da kommen gestandene Firmen, erfolgreiche Firmen und sagen, kannst du uns mal helfen, in China, Amerika oder sonst wo ein Geschäft aufzubauen? Und Volker hat die Methodenkompetenz, das Netzwerk und die Fähigkeiten, das für eine Firma, die nicht seine eigene ist, mit aufzubauen, das ist ganz großes Kino. Und da musst du ein paar Skills haben, die du nicht so oft in Deutschland findest.
Es ist, glaube ich, einfach diese Kombination. Es ist tatsächlich diese Methoden. Also ich denke tatsächlich, aus meinem Gehirn ist durch die CSG, wo ich vorher gewesen bin, genauso geprimed. Es gibt immer nur Stakeholder und Bedürfnisse und es gibt strategische Stellhebel, die der Industrie erstmal, nicht dem Unternehmen, zur Verfügung stehen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. So, und das ist ein fragengetriebener Prozess. Winfried hat den auch schon mal erleben können.
Sehr toll.
Und man kommt einfach über diesen Prozess, das heißt, bei jeder Industrie, bei jedem Unternehmen werden die Analysen unterschiedlich sein und die Antworten. Es sind auch ab und zu unterschiedliche Stakeholder. Kunden sind immer wichtig, aber wenn ich über Direktvertrieb nachdenke, sind vielleicht die Endkunden das ein nicht so wichtiger Stakeholder, da ist meine Vertriebsorganisation das Wichtige. Und da haben wir tatsächlich in diesen 8,5 Jahren, wo ich da gewesen bin, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber Winfried, du kennst sie, das sind die größten Unternehmen, sowohl im Direktvertrieb als auch in der chemischen Industrie oder auch im Maschinenbau, die es überhaupt in Deutschland gibt, die zum Teil komplette Vertriebsorganisationen aufgebaut haben mit uns. Das hat natürlich, da habe ich natürlich unheimlich viel gelernt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Mhm. Das war super spannend, hinter diese Kulissen zu gucken und wirklich die Zeit auch damals zu bekommen als Berater, Projektleiter, Partner und Mitinhaber hinterher in dieser Firma sozusagen zu wachsen, wobei sich die Rollen natürlich auch ändern. Ne? Am Anfang macht man viele Analysen, hinterher macht man viele Gespräche. aber dieses Judgment, das verliert man ja nicht. Mhm. Und diese Struktur hilft es mir bis heute, auch aus dem Gespräch, was dann eher locker ist, das wieder so in diese Kernelemente zu zerlegen und sagen, okay, reden wir jetzt gerade über Bedürfnisse und über wichtige Stakeholder oder reden wir darüber, was die Industrie oder du als Unternehmen im Konkreten erfüllen kannst. Und dann kommt die Dimension hinzu, man muss auch zulassen, dass es strategische Stellhebel gibt, die vielleicht die Industrie hat, sprich einzelne Spieler, ich selber aber nicht, weil ich die Investitionssummen nicht stemmen kann, weil ich die Komplexität oder die Internationalität mit den Footprints heute nicht habe und es würde mich, keine Ahnung, 4 Generationen brauchen, um sie aufzubauen. So, aber das muss ich hinterher akzeptieren, wenn es in die konkreten Ideen fürs einzelne Unternehmen geht. So, und um das zu verstehen oder um dort unterstützen zu können, ist es halt genau das Gleiche. Oder deswegen habe ich gerade gesagt, muss man Zeit dort verbringen. Es ist für mich einfach auch wichtig, viele andere aus der Region kennenzulernen, Gespräche zu führen. Wir haben das früher mal Tiefeninterviews genannt. Also wenn die Herausforderung ist ja, wenn ich dich frage, was ist dein Bedürfnis? Wir reden über Autofahren. Du wüsstest, ich käme aus der Auto. Ich nehme das Thema Auto, weil wir gerade in Stuttgart sind. Deswegen passt das so schön.
Ja. Die kommt so.
So, wenn ich dich fragen würde, was ist das Kernbedürfnis bei dir, was das Reisen angeht? Und du weißt, ich käme jetzt meinetwegen von einem Autohersteller.
Ja.
So, dann würdest du wahrscheinlich
Ich würde sagen, es muss angenehm sein, es muss ruhig sein, es muss Komfort sein, es muss angenehm, super angenehm sein. Darf mir ruhig ein paar Aufgaben abnehmen.
Genau, und wenn wir jetzt über Strategien denken mal so 40 Jahre in die Zukunft, weil wenn ich irgendwo ein Werk hinsetze, dann steht das dort. Dann steht das aber auch da meistens 50 Jahre und nicht nur 10. Das heißt, ich sollte mir darüber Gedanken machen, wie sieht das wirklich langfristig aus? Und das ist, glaube ich, eine der Kernkompetenzen, die wir hatten, sowas einfach mit Zahlen zu belegen, wie sich solche Märkte entwickeln. Dann habe ich die Herausforderung, das Kernbedürfnis zu verstehen in meiner Industrie. Jetzt sind wir das Auto wieder. Irgendwann kommen wir dazu, dass du merkst, okay, das Kernbedürfnis ist gar nicht Komfort. Zeit kann das noch sein. Also oder nicht Komfort in dem klassischen, nach dem Motto, es soll ein geräumiges Auto sein, es soll ein leises Auto sein, sondern das Kernbedürfnis ist, von A nach B zu kommen. Mhm. So, wenn es morgen das Beamen geben würde, Da reden wir jetzt vielleicht nicht über 50 Jahre, sondern vielleicht über unendlich. Aber als Beispiel, dann sind Industrien weg über Nacht. Dann gäbe es keine Flugindustrie, gäbe keine Autoindustrie.
Na gut, aber das erleben wir ja manchmal aktuell, ne?
Genau, also, das ist
in unterschiedlichen Branchen.
So, und es gibt natürlich immer Sachen, ich kann nicht alles berücksichtigen. Ich weiß natürlich nicht, erfinden wir morgen einen neuen Werkstoff, der in 50 Jahren die Welt komplett anders macht. Das können wir nicht machen. Wir können aber schon so weit zurückgehen, was die Bedürfnisanalyse angeht, bis wir auf diesen Punkt kommen. Also eigentlich wollen wir nur von A nach B. Weil dann habe ich andere Stellhebel und sage, okay, was kann ich denn vielleicht noch machen, um dieses Bedürfnis komfortabler zu erfüllen? Und wenn ich jetzt ein Zulieferer in so einer Industrie bin, ist das für mich total entscheidend.
Ja, das ist total nachvollziehbar. Ist wieder so eine Sache, wo man einfach als Normalsterblicher natürlich nicht drüber nachdenkt erstmal, aber wenn man dann so ein bisschen da eintaucht, dann springt mein Journalistenherz vor Freude.
Dafür gibt es Management. Ja. Also auf dieser Ebene kann Management sich bewegen. Und ich meine, Volker hat früher in der Beratung gearbeitet, deswegen hat er es halt verinnerlicht, wie viele von uns ja in der Beratung sich sehr viele Skills aufgeeignet haben. Aber weil du mal fragtest, was macht einen guten Manager aus, wenn er solche Themen immer noch mit auf dem Radar hat.
Ja, es ist das langfristige Denken, aber genauso muss er natürlich auch ein Firefighter für die aktuelle Situation.
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt, wenn wir in der aktuellen Situation über Langfriststrategien reden, dann ist das schon wichtig im Hintergrund zu haben. Vielleicht ist es aber gerade wichtiger, kurzfristige Impulse zu setzen, um überhaupt in diese Langfristigkeit hereinzukommen.
Ja, ja. Dass wir nicht weg sind, wenn wir unsere langfristige Planung machen wollen.
So, und das ist, glaube ich, dann das Spannende, jetzt vielleicht wieder der Bezug zur aktuellen Situation beziehungsweise zu meiner aktuellen Tätigkeit. Einfach die Chance natürlich in verschiedenste Zweige reinzugucken, weil einfach die Logik bei einem Winfried, du bist in der Hausgeräteindustrie im Moment dabei, ist einfach eine komplett andere als bei einem Zulieferer, ist was komplett anderes als die Handels, wir haben auch die großen Handelsorganisationen ja bei uns drin. So, und das zu managen. Also ich sitze ja, mein Vorgänger hat das mal beschrieben, als er mich angesprochen hat, ob ich mir das mal irgendwann vorstelle. Also ich habe ihn natürlich gefragt, wie ist das denn, nachdem ich damals vom Vorstand gefragt wurde, ob ich mir das mal vorstellen könnte. War einfach so, ja, du musst dich daran gewöhnen, du sitzt per Definition zwischen den Stühlen. Ja? Und zwar, du hast alle Wettbewerber, du sitzt also zwischen den Stühlen in einem Industriesektor, du hast fast die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt, du sitzt zwischen den Stühlen, zwischen Zulieferer, Produzent und Handel. Und manchmal sitzt man, und das ist das Spannende, vielleicht nochmal das Interkulturelle, man sitzt auch zwischen den Stühlen innerhalb der Unternehmen. So, und das kann man jetzt dann Change-Prozesse nennen, das kann man Kommunikation nennen. Das ist aber letztendlich ja nichts anderes als Berater berät man ja am Ende des Tages konkrete Geschäfte oder eine Geschäftsleitung, wie das Geschäftsportfolio aussehen soll. Spätestens wenn ich ein einzelnes Geschäft analysiere, sitze ich ja auch wieder zwischen den Stühlen,
also
zwischen des Geschäftsleiters und dem Vorstand.
Ja.
Und ich muss dort in der Kommunikation mitnehmen. So, und wenn wir das die Internationalität haben, weil wir haben ja Unternehmen, ihr sitzt in der Schweiz im Hauptsitz. Viele sitzen in Deutschland oder in Europa, aber einige sitzen auch in Übersee und in China. So, und dort dem lokalen Management auch manchmal zu helfen, ich sag mal so, der eigenen Mutter zu erklären, dass, ich kenne es aus der Handywerbung von früher, dass Mangas nicht das geeignete Werbemittel in Deutschland sind. Das kann ein japanischer Konzern vielleicht
nicht verstehen. Ist etwas kleiner.
Ja, es ist ja genau das. Die Märkte funktionieren unterschiedlich.
Ja, du bist im Grunde so ein 360-Grad-Diplomat eigentlich.
Ja,
so, aber gleichzeitig.
Schon mit einem Ziel, nämlich am Ende des Tages möchte ich die Branche, oder mein Job ist, die Branche nach vorne zu bringen. Und zwar nicht nur mir, sondern mein Team. Und dass das unmöglich wäre, das muss man auch mal hier ganz klar betonen. Ich glaube, Management heute bedeutet, es gibt zum einen, der am Ende die Entscheidung auch die Verantwortung trägt, aber es kann aufgrund der Vielfältigkeit eben nicht alleine funktionieren. Man ist wirklich als Team, das ist kein Spruch, man muss teamfähig sein. Nein, man muss entscheidungsfähig sein, man muss entscheidungsfreudig sein, weil das wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Aber man muss das gemeinsam im Team diskutieren, weil dieser Punkt, du hast es vorhin angesprochen, die externe Sicht ist manchmal hilfreich, weil diese Mythen, die alle abgehakt haben, die kenne ich ja nicht als Berater. Genauso ist es aber auch im Team zu diskutieren, wo dann aus einer ganz anderen Kompetenz, mit einem ganz anderen Hintergrund, wo mal Fragen gestellt werden, wo man sagt, das ist ein spannender Punkt, da sollten wir nochmal drüber nachdenken.
Ja. Das sind die drei Funktionen im Team, die du hast. Du bist Teil des Teams in der Diskussion, du stehst hinter deinem Team, wenn es was macht, und du stehst vor deinem Team, wenn es Probleme gibt und Ärger gibt. Dann kriegst du es immer ab. Ja, aber das ist dann nicht ein guter Manager.
Ja, Leute,
naja, wie viele machen es anders? Ja. Die verstecken sich bei Ärger hinterm Team. Hm. Es sind nur Teil des Teams, weil sie sagen, die können mir auch mal Applaus geben,
ja,
und stehen vor dem Team, indem sie sagen, schaut, lauf mir hinterher. Dann hast du natürlich heutzutage als Manager mehr und mehr verloren. Früher war das ja oft so. Und es hat sich ziemlich geändert, finde ich, die letzten 10 Jahre.
Du wolltest noch was sagen.
Sollte immer. Ja, in die Ergänzung dazu. Also man merkt das ja auch heute, wenn man mit Themen auf ein Mitglied zukommt und sagt, hier, Amerika ist spannend, aber für Amerika braucht man erfahrungsgemäß, sind das die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Und dann diskutiert man eine Idee. So, dann entscheidet das zwar, weil bei uns gibt es auch viele Eigentümer, die noch selber im Management sitzen. Das ist ohne den Entscheider, also klar, ohne den Eigentümer sowieso nicht, aber auch ohne den CEO oder Geschäftsführer, die Geschäftsführerin nicht. Aber der versichert sich ja auch zurück. Ich glaube, diese Unternehmenskultur ist inzwischen überall und das ist auch in den Großkonzernen. Da ist es dann vielleicht eher so, ich muss mich mal absichern und der hat es ja auch gesagt. Ja,
genau.
Ja. Also das kann auch eine Funktion sein, aber ich glaube, dass einfach die meisten Unternehmen oder fast alle, die ich kenne, inzwischen sich im Team rückversichern und deswegen ist es immer wichtig, auch mit dem Team zu sprechen. Mhm. Mir bringt das nichts, nur mit dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin, Inhaber, Inhaberin zu sprechen, sondern für mich interessiert ja auch, was sozusagen, was machen die Abteilungen, was denken die darüber? Mhm. Weil erstmal lernt man selber. Und am Ende nimmt man die Leute auch mit. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wenn das Team, das man dann vielleicht unterstützen möchte, das nicht versteht, ja, dann kann man sich das fast sparen.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl, Freunde, sag ich nur. Ich habe sowas Kompliziertes nicht. Hier notieren wir ein paar Fragen, stellen wir ein paar gescheite Fragen. Ja, aber das ist viel mehr, also klar, wenn man sich als Journalist jetzt sehr tief in ein Thema einarbeitet, dann geht's schon sehr ins Detail. Mhm. Aber ich sag jetzt mal, mein Alltag besteht tatsächlich eher daraus, in der Grundsubstanz das Thema zu verstehen und mir dann beim Gespräch zu lernen. So. Und ich habe heute viel gelernt wieder.
Und parallel die richtigen Fragen zu stellen, das machst du jedes Mal wunderbar.
Ich muss mich auch mal loben. Ja, danke, danke. Und jetzt noch eine Frage, Winfried. Oh. Hier freue ich mich schon die ganze Zeit. Habe ich schon seit 15 Minuten im Kopf. Du denkst in Schemata, ne? Als wir uns kennengelernt haben und den Podcast zusammen gemacht haben, war ich ein leichtes oder ein schweres Sudoku? Habe ich Winfried jetzt sprachlos gekriegt?
Nein, weil du ein sehr offener, ehrlicher Mensch bist, sehr transparent, alles sehr leicht zu erspüren, wie du tickst und was du brauchst und was du magst und was du alles bieten kannst. Und es war auf einen sehr schön.
So. Oh. Möchtest du auch noch was Nettes über mich sagen?
Ja, ich kenne dich ja jetzt auch schon seit einer Stunde. Ja. Und ich kann das nur bestätigen. Total offenes Buch. Also,
sehr schön.
Das ist übrigens, wenn du mit Narzissten redest, ja, mit starken, also Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, dann kann es dir passieren, dass du so ein Alpha-Tier hast, dass er dir eine Viertelstunde erzählt, warum er der Größte ist.
Ja.
Und so, danach hast du das Gefühl, dass er eigentlich sagt, so hast du mal genug über mich geredet, jetzt sind Sie mal dran. Warum finden Sie mich so
toll? Ja, genau.
So, das ist das, was dir passieren kann.
Habe ich übrigens letztens noch, passt jetzt gerade ein bisschen zum Thema, deswegen sage ich es noch eben, ein sehr spannender Mensch hat gesagt, bei dieser Diskussion zwischen Kamala Harris und Trump war der größte Punkt, wo Trump aus der Reserve gelockt wird, da wo Kamala Harris sagt, dass die Leute bei seinen Veranstaltungen vor Langeweile gehen.
Oh.
Das ist super spannend, weil das hat ihn ja richtig aus der Reserve gelockt. Mit einer Nacht hat er das ja mit den Hunden und Katzen und so alles gesagt, so ein Quatsch, den er wahrscheinlich vorher gar nicht sagen wollte. Und das war so passend, ne? Also du hast ein Gespräch, du weißt, wie jemand tickt, weißt ganz genau, wenn du den jetzt anpackst und sagst so, also das müssen wir mal gucken, ne? Wenn sie auf dem Podium sind, da sind letztes Mal ein paar gegangen. Dann hast du aus der Reserve gelockt. So, ein kleiner Ausflug in die, wir haben ja manchmal in unserem Podcast ja diesen Ausflug in die Politik, den habe ich jetzt mal übernommen.
Wunderbar.
Ja, wir machen den Jingle einfach danach. Ach jetzt.
Ja, aber diese gemeinsame Gesprächsatmosphäre, die wir jetzt hier auch haben. Also wir kennen uns jetzt ja wirklich erst
seit einer Stunde. Ja.
So, und es macht jetzt schon Spaß. Man sagt so, okay, ich hoffe, wir haben noch 2 Stunden. Und auf der anderen, ich glaube, Journalismus muss vielleicht noch etwas mehr unterhalten als wir im Management. Aber ich glaube, entertainen müssen wir am Ende des Tages auch, weil wir müssen, wir nennen das dann Motivation.
Ja, stimmt.
Ja, tatsächlich, das ist natürlich, also jetzt muss ich direkt die Notbremse am Zug ziehen, dass viele glauben ja, dass Journalismus also unterhalten muss, weil Journalismus aktuell unterhält. Aber es ist natürlich die völlig falsche Funktion, sowohl in allen Bereichen, sondern der Journalismus muss ja gar nicht unterhalten. Journalismus soll einfach nur alle Varianten des Themas darstellen und soll demjenigen die Möglichkeit bieten, selber seine Meinung darüber zu bilden. Und das ist ja genau das Problem dieser Zeit, dass viele Journalisten das vergessen haben.
Aber
eher unterhalten.
immer sehr unterhaltsam, Dirk.
Ja, der Journalist kann ja nur das vermitteln, wenn er den Leser oder die Leserin abholt. Oder den Hörer ja. abholt mhm. und dazu bringt, auch das Thema zu Ende ja, zu begleiten.
Ja, ja, ja.
So, von daher finde ich, ist das genauso.
Ja, hast du auch recht.
Genau wie wir es haben, dass wir in einem Management-Meeting, in einem Team-Meeting, in einer Verhandlung oder was auch immer, so auch eine Art von, jetzt ist da unser Wort Unterhaltung wiederum, aber diesen motivierenden Charakter hinzubekommen,
ja.
dass man, dass die Leute noch, oder dass man selber auch rausgeht und sagt, ich habe was mitgenommen, ich habe was gelernt, wir haben was entschieden, was wir jetzt konkret machen können
ja.
und ich habe Lust, das am liebsten jetzt sofort anzugehen.
Ja.
So, und ich glaube, das ist...
Dafür brauchst du das. Und vielleicht ist es ja sogar auch der Gedanke, wie Journalismus heute gedacht werden muss, eben zu sagen, hey, wir müssen eine unterhaltendere Form der Meinungsbildung finden, aber nicht so, wie es aktuell gemacht wird, wenn man The Voice of Germany oder Dieter Bohlen im Fernsehen... Ich habe einmal ganz kurz gestern durchgesetzt, dass Dieter Bohlen gesehen und habe selber...
Das sind jetzt wieder so Sachen, wo ich frage, was wird rausgeschnitten?
Nein, das war's drin. Nein,
das war ganz Dieter klar. Bohlen.
Das wird die Überschrift.
Wir beide haben uns da rausgehalten.
Ja. So. Die Briefe bekommen.
Es war mir ein Fest und am liebsten würde ich da auch noch 2 Stunden weiterlaufen lassen. Aber ich glaube, wir machen an dieser Stelle bei dieser Episode einen Haken dran und wir danken uns bei Volker, dass du da warst, Geschäftsführer AMK und Winfried Küppers, der mich als einfaches Sudoku beschrieben hat, wo Volker noch hinzugefügt hat, dass ich sehr durchschaubar bin.
Ja. Aber wir lieben dich, Dirk.
So. Mit einem großen Lächeln.
Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. So.
Dirk, herzlichen Dank.
Ja, bis dann. Macht's gut. Bis ciao, dann. Ciao.
Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.